Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum ersten Quartal 2015. Zunächst werden Ihnen wie immer Dr. Norbert Reithofer, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Dr. Friedrich Eichiner, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen, einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Reithofer.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie kennen unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2015. Bei den Automobilauslieferungen auf Group-Ebene sowie beim Ergebnis vor Steuern im Konzern streben wir ein solides Wachstum auf neue Bestwerte an. Wir wollen der weltweit führende Hersteller von Premium-Fahrzeugen bleiben. Bei der EBIT-Marge im Segment Automobile wollen wir uns weiterhin im Zielkorridor von 8-10% bewegen. Das Umfeld für unser Handeln bleibt hochvolatil. Dabei ergibt sich für 2015 ein zweigeteiltes Bild aus Chancen und Risiken. Auf der einen Seite wirken sich zahlreiche Faktoren positiv auf unsere Geschäftsentwicklung aus. Die Weltwirtschaft soll wachsen. In den USA bleibt die Konjunkturdynamik hoch. Für Europa sind die konjunkturellen Aussichten wieder leicht positiv. Nach wie vor bestehen jedoch in der EU auch wirtschaftliche Unsicherheiten. Für den weltweiten Automobilmarkt rechnen Experten ebenfalls mit einem Zuwachs. In den USA sollen die Zulassungen auf 17 Millionen Fahrzeuge steigen. In Europa, unserer größten Absatzregion, werden 13,5 Millionen Neuzulassungen erwartet. Das wäre ein Anstieg um 3,8%. Auf der anderen Seite gibt es Ungewissheiten. In China schwächt sich die volkswirtschaftliche Dynamik ab. Die Regierung strebt für 2015 ein Wachstum des BIP von 7% an. Außerdem normalisiert sich der chinesische Automobilmarkt. Wir haben immer gesagt, eine solche Entwicklung ist ebenso normal wie vorhersehbar. In unseren Planungen haben wir dies berücksichtigt. Prognosen rechnen für den größten Automobilmarkt der Welt in diesem Jahr mit rund 7% Zuwachs auf etwa 20 Millionen Neuzulassungen. Der Premiummarkt war per März 2015 deutlich schwächer als der Gesamtmarkt. Unsere Kernmarke BMW ist per März genauso gewachsen wie der gesamte Premiummarkt in China. Für Japan wird in diesem Jahr erneut ein Rückgang bei den Neuzulassungen erwartet. Die Schwellenländer entwickeln sich weiter uneinheitlich. In Ländern wie Russland oder Brasilien ist in einem rezessiven Konjunkturumfeld ein Rückgang bei den Verkaufszahlen von Automobilen zu erwarten. Die BMW Group ist ein globales Unternehmen mit 30 Produktionsstandorten in 14 Ländern, das seine Produkte in mehr als 140 Ländern verkauft. Wir haben immer wieder betont, wir wollen nicht von einzelnen Märkten abhängig sein. Dieser Ansatz zahlt sich aus. Dank unserer Strategie sind wir in der Lage, Ungleichgewichte der Märkte intelligent und weitsichtig auszubalancieren. Dank unseres hochflexiblen Produktionsnetzwerkes können wir umgehend auf lokale Marktschwankungen reagieren. Und dank der Begehrlichkeit unserer Marken können wir Fahrzeuge kurzfristig auch in anderen Märkten absetzen. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen für unsere Geschäftsentwicklung. Nicht zuletzt beeinflussen auch politische und militärische Konflikte den weltweiten Handel und die Entwicklung auf den Automobilmärkten. Umso wichtiger ist es für uns, mit Number One eine langfristige strategische Leitplanke zu besitzen. Unsere Prognosen für 2015 können jedoch nur Bestand haben, wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen nicht spürbar ändern. Wir setzen voraus, dass die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stabil bleiben und keine unvorhergesehene Verschlechterung eintritt. Seien Sie versichert, wir werden alles tun, um unseren Erfolgskurs der vergangenen Jahre in einem volatilen Umfeld fortzusetzen. Fest steht, wir sind gut in das erste Quartal gestartet. Beim Absatz haben wir zum sechsten Mal in Folge einen neuen Höchstwert erreicht. Insgesamt wurden fast 527.000 Fahrzeuge an unsere Kunden weltweit verkauft. Unser Ergebnis vor Steuern erreichte ebenfalls einen neuen Bestwert für ein erstes Quartal mit über 2,2 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge im Segment Automobile liegt bei 9,5%. Damit befindet sie sich weiterhin am oberen Rand des von uns definierten Profitabilitätskorridors von 8-10%. Die Basis unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung bildet die hohe Nachfrage nach unseren Fahrzeugen der drei Premium-Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. Das spiegeln auch die Verkaufszahlen im ersten Quartal dieses Jahres wider. Nie zuvor haben wir in einem ersten Quartal mehr Fahrzeuge unserer Marken BMW und Mini verkauft. BMW hat die Segmentführerschaft in der Mittelklasse und oberen Mittelklasse weiter ausgebaut. Bei Rolls-Royce sind die Absatzzahlen gegenüber dem ersten Quartal 2014 zurückgegangen auf 781 Fahrzeuge. Rolls-Royce hat jedoch sein zweitbestes erstes Quartal erreicht. Unseren Kunden weltweit bieten wir ein sehr junges Produktprogramm. In diesem Jahr bringen wir 15 neue Modelle und Modellüberarbeitungen für BMW und Mini-Kunden auf den Markt. Einige Beispiele. Seit Februar ist das neue BMW 2er Cabrio verfügbar. Seit März ist der überarbeitete BMW 1er erhältlich. Dazu zählt der neue CO2-Champion von BMW, der 1.16D Efficient Dynamics. Mit seinem Dreizylindermotor verbraucht er 3,4 Liter auf 100 Kilometer bei 89 Gramm CO2 pro Kilometer. Ebenfalls im März startet die Modellüberarbeitung der BMW 6er Reihe inklusive der M6 Modelle. Seit März sind der BMW X5 M und der X6 M im Handel und seit April bietet Mini die neue John Cooper Works Variante. Im Juni folgt der BMW 2er Grand Tourer. Im Verlauf des Jahres wird Mini den neuen Clubman präsentieren. In den vergangenen Wochen haben viele Medienvertreter auf dem BMW Testgelände in Miramas den Prototypen des neuen BMW 7ers getestet. Im Vordergrund stand dabei das Fahrerlebnis. Sie haben gesehen, welche geballte Innovationen in der sechsten Generation des BMW 7er stecken. Das positive Feedback hat uns einmal mehr darin bestätigt, Luxus auf eine neue, zeitgemäße Weise zu definieren. Automobiler Luxus in der heutigen Zeit bedeutet für uns eine perfekte Balance aus vielen Superlativen. Ästhetisches Design, dynamisches Fahrerlebnis, höchster Komfort, umfassende Vernetzung und überzeugende Effizienz. So wie es eine Fachzeitschrift formuliert hat, ich zitiere, wir glauben wirklich, dass den Münchnern diesmal die Quadratur des Kreises gelungen ist, Zitat Ende. Meine Damen und Herren, für die gesamte Automobilindustrie werden sich weitere Wachstumspotenziale ergeben, wenn das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA umgesetzt wird. Lassen Sie mich ein paar Sätze zu TTIP sagen. Für uns in der EU hat der gemeinsame Binnenmarkt zu Wachstum und Wohlstand geführt. Er hat auch die deutsche Automobilindustrie in ihrer Rolle als Innovationstreiber, als Garant für qualifizierte Arbeitsplätze und als Partner der Gesellschaft gestärkt. Für die BMW Group ist Europa nach wie vor der größte Absatzmarkt. Mit TTIP haben die beiden Wirtschaftsregionen Europa und Nordamerika die Chance, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum für mehr als 850 Millionen Konsumenten zu schaffen. Immerhin stehen beide Regionen zusammen für knapp die Hälfte des weltweiten BIP. Es könnte die größte Freihandelszone der Welt entstehen, die zudem über ein ähnliches Wertesystem verfügt. Gerade Europa ist im internationalen Wettbewerb auf eine enge transatlantische Zusammenarbeit angewiesen und würde von TTIP langfristig profitieren. Innerhalb der Automobilindustrie in Europa und den USA existiert bereits heute ein starker transatlantischer Handel. Zudem sind die Hersteller beider Regionen bestens vernetzt in einem engen Produktionsverbund, der weltweit einmalig ist. Die Hersteller könnten Zölle sparen und dieses Geld in neue Technologien, neue Produktionsverfahren und in ihre Zukunft investieren. All das trägt dazu bei, dass die EU langfristig auf Augenhöhe mit anderen großen Wirtschaftsregionen bleibt. Davon profitieren wir alle in Europa, die Unternehmen, die Politik und die Gesellschaft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Ich darf nun das Mikrofon an Herrn Dr. Eichiner übergeben. Bitte.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die BMW Group ist 2015 erfolgreich gestartet. Die ersten drei Monate belegen die operative Stärke des Unternehmens. Dank neuer Höchstwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis hat der Konzern das beste Anfangsquartal überhaupt erzielt. Die Werte bestätigen die gesteckten Ziele für 2015. Dank ihres attraktiven Portfolios hat die BMW Group nahezu 527.000 Einheiten abgesetzt. Der Absatzzuwachs von 8,1% gegenüber dem Vorjahresquartal hat sich positiv auf den Umsatz des Konzerns ausgewirkt. Die Umsatzerlöse des ersten Quartals betragen 20,92 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist das ein Zuwachs von 14,7%. Positive Umrechnungseffekte aus der Abwertung des Euro gegenüber den Hauptwährungen haben ebenfalls zur deutlichen Erhöhung beigetragen. Bereinigt um den Wechselkurseinfluss beträgt der Umsatzanstieg 6,5%. Das Vorsteuerergebnis der BMW Group liegt mit 2,27 Milliarden Euro um 5,1% über dem ersten Quartal des Vorjahres. Die EBT-Marge auf Konzernebene beträgt 10,8%. Ihren Wachstumskurs hat die BMW Group auch im ersten Quartal beibehalten. Insgesamt hat das Unternehmen 794 Millionen Euro in Produktprojekte und Anlagen investiert. Wesentliche Produktinvestitionen kamen dabei den kommenden Modellen wie beispielsweise dem 7er, dem 2er Grand Tourer und dem Mini Clubman zugute. Die Investitionsquote des ersten Quartals beträgt 3,8% vom deutlich höheren Umsatz. Für das Gesamtjahr erwarten wir aufgrund der Vielzahl der Projekte einen klaren Anstieg der Investitionen. Insgesamt streben wir den strategischen Zielwert von unter 7% vom Umsatz an. Als innovationsgetriebenes Unternehmen hat die BMW Group im Berichtsquartal 926 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsleistungen aufgewendet. Gegenüber dem Vergleichsquartal ist dies ein Rückgang um 6,7%. Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte sind wie bisher alternative Antriebe, Leichtbau und Konnektivität gewesen. Der neue BMW Sima beispielsweise wird mit einer innovativen Karosserie in Mischbauweise, mit hochmodernen Assistenzsystemen und zukunftsweisen Bedienkonzepten wie der Gestensteuerung ausgestattet sein. Mit den F&E-Tätigkeiten stärken wir die Position des Unternehmens im Wettbewerb. Die Forschungs- und Entwicklungsquote liegt auch aufgrund der Währungsumrechnungseffekte in den Umsatzerlösen bei nur 4,4%. Für das Gesamtjahr strebt das Unternehmen eine Quote im Zielkorridor von 5 bis 5,5% vom Umsatz an. Wie üblich werden Investitionen und F&E-Aufwendungen vermehrt in der zweiten Jahreshälfte anfallen. Die BMW Group behält ihre solide Liquiditätsposition bei. Per Ende März beträgt diese 10,34 Milliarden Euro. Mit der hohen Liquidität bewahrt sich das Unternehmen seine finanzielle Flexibilität. Die Leistungsstärke des Unternehmens und seine finanzielle Solidität haben zur Veränderung des Rating-Ausblicks von Moody's geführt. Die Agentur hat im März die erteilten Langfrist-Ratings A2 und Kurzfrist-Rating P1 bestätigt. Der Ausblick der BMW Group hat sich von stabil auf positiv verbessert. Damit bleibt die BMW Group der europäische Automobilhersteller mit den besten Ratings. Jetzt zu den einzelnen Segmenten. Die positive Absatzentwicklung hat im Segment Automobile zu höheren Umsatzerlösen geführt. Sie betragen im Berichtszeitraum nahezu 18,89 Milliarden Euro. Das ist ein deutlicher Zuwachs von 14,1% gegenüber dem Vorjahresquartal. Der im Vergleich zum Absatz höhere Umsatzanstieg ist auf Umrechnungseffekte aus Währungen zurückzuführen. Bereinigt um diese Effekte beträgt der Umsatzanstieg 5,4%. Das EBIT des Segments hat sich auf 1,79 Milliarden Euro erhöht. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung um 13,5%. Mit 9,5% liegt die EBIT-Marge wie im Vorjahr am oberen Rand des Zielkorridors von 8 bis 10%. Bereits im ersten Quartal haben wir von attraktivem Währungsumfeld profitiert und einen leicht positiven Effekt aus Währungs- und Rohstoffpreisveränderungen realisiert. Das Preisumfeld stellt sich dagegen leicht schwächer dar als zu Anfang 2014. Im Vorjahr war das erste Quartal von den Markteinführungen der BMW i-Modelle und der neuen Mini-Hatch-Modelle belastet. Auf der Aufwandseite fielen vergleichbare Kosten in diesem Anfangsquartal niedriger aus. Dämpfende Effekte gegenüber dem Vorjahresquartal haben sich zudem aus dem höheren Anteil kompakter Fahrzeuge, aus höheren Abschreibungen und Personalkosten ergeben. Um den geplanten Kapazitätsausbau umzusetzen und die Innovationsführerschaft auszubauen, hat die BMW Group zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt hat sich die Mitarbeiterzahl im Konzern um 5,5% auf 117.554 Beschäftigte erhöht. Der Beitrag des chinesischen Joint Ventures BBA im Ad-Equity-Ergebnis ist geringer ausgefallen als im Vorjahresquartal. Hier machen sich die Vorbereitungen für den Anlauf neuer Fahrzeuge, die Kapazitätserweiterung sowie die verstärkte Wettbewerbsintensität im Markt bemerkbar. Im Finanzergebnis hat sich die Marktbewertung von Rohstoffderivaten ebenfalls dämpfend ausgewirkt. Das Vorsteuerergebnis im Berichtsquartal beträgt 1,63 Milliarden Euro und liegt auf Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr erwarten wir einen positiven Ergebnisbeitrag aus dem Saldo aus Rohstoffen und Währungseffekten. Der Konzern ist in den Hauptwährungen für das laufende Jahr weitgehend abgesichert. Die positive Ergebnisentwicklung des Segments spiegelt sich auch im Free Cashflow wider. Der Free Cashflow beträgt zum Stichtag 1,06 Milliarden Euro. Wie angekündigt, erwarten wir für 2015 einen starken Free Cashflow, der bei über 3 Milliarden Euro liegen soll. Im Segment Automobile beläuft sich das Nettofinanzvermögen per 31. März auf mehr als 15 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, das Segment Finanzdienstleistungen verzeichnet im Anfangsquartal neue Höchstwerte in seiner Geschäftstätigkeit. Einhergehend mit dem Absatzwachstum hat das Segment mehr als 384.000 neue Leasing- und Finanzierungsverträge mit Endkunden abgeschlossen. Das entspricht einem Zuwachs von 10,5% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Neugeschäftsvolumen beträgt nahezu 11,79 Milliarden Euro und hat sich um 27,8% erhöht. Insgesamt beläuft sich der Vertragsbestand mit Endkunden zum Stichtag auf 4.070.000 Verträge. Er liegt um 6,2% über dem Vorjahreswert. Besonders stark hat sich dieser in der Region Asien-Pazifik erhöht. Auch in den anderen großen Vertriebsregionen hat das Segment jeweils ein solides Wachstum verzeichnet. Die Penetrationsrate des Segments, also die Quote der durch Financial Services finanzierten oder geleasten Neufahrzeuge, ist gegenüber den ersten drei Monaten 2014 auf 44,9% gestiegen. In allen Weltregionen wächst die Nachfrage nach Finanzdienstleistungsprodukten, sowohl im Leasing als auch in der Kreditfinanzierung. Mit dem Wachstum des Automobilgeschäfts geht planmäßig die Erhöhung des Vertragsvolumens einher. Das Augenmerk unserer Geschäftstätigkeit liegt wie bisher auf einem profitablen Neugeschäft und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leasing und Finanzierung. Im ersten Quartal hat sich das Vorsteuerergebnis um 23,4% auf 559 Millionen Euro erhöht. Die deutliche Steigerung ist auch auf Umrechnungseffekte zurückzuführen. Das Segment profitiert gegenwärtig von attraktiven Refinanzierungskonditionen und einer soliden Risikosituation. Das Preisniveau auf den internationalen Gebrauchtwagenmärkten ist weitgehend auf Vorjahresniveau geblieben. Auch die Kreditrisikosituation stellt sich unverändert stabil dar, mit leicht positiven Tendenzen. Die Verlustquote für das gesamte Kreditportfolio liegt mit 0,33% auf einem niedrigen Niveau und unter dem Vorjahreswert. Im Gesamtjahr erwarten wir für die Restwert- und Kreditrisiken eine stabile Entwicklung in allen Regionen. Das Segment betreibt ein umfassendes und vorausschauendes Risikomanagement. Es trifft für seine Geschäftsrisiken in adäquatem Umfang Vorsorge. Wir erwarten auch im weiteren Jahresverlauf eine positive Geschäftsentwicklung im Segment Financial Services. Das Segment Motorräder ist mit Rekordwerten bei Absatz, Umsatz und Ergebnis ins Geschäftsjahr 2015 gestartet. BMW Motorrad konnte von der positiven Marktentwicklung vor allem in Europa profitieren. Mit ihrem attraktiven Portfolio hat die Marke erfolgreich Absatzanreize gesetzt. Zum Saisonstart sind alle 5 neuen Modelle verfügbar gewesen. Die beiden Supersportler S1000RR und die erstmals eingeführte S1000XR werden neben den beiden neuen Boxermodellen BMW R1200R sowie R1200RS und der BMW F800R zur geplanten soliden Absatzsteigerung in diesem Jahr beitragen. Insgesamt hat BMW Motorrad per März mehr als 31.300 Einheiten ausgeliefert, ein Zuwachs von 9,2%. In Europa hat die Marke mit 12,1% eine deutliche Absatzsteigerung erzielt. Der Umsatz beträgt im Anfangsquartal 567 Millionen Euro. Die Erlöse liegen auch aufgrund von Währungseffekten um 20,1% deutlich über dem Vorjahresquartal. Das EBIT hat sich zum Stichtag auf 115 Millionen Euro erhöht. Es profitiert vom höheren Absatzvolumen und positiven Mixeffekten. Meine Damen und Herren, ich komme abschließend zum Ausblick. Wie erwähnt, bestätigt die Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate die Guidance für das Gesamtjahr. An den gegebenen Zielen für 2015 halten wir daher fest. An einem soliden Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern, an einer soliden Absatzsteigerung im Automobilsegment sowie einer EBIT-Marge im Bereich von 8-10%, die anhaltende Schwächung des Euro gegenüber den Hauptwährungen US-Dollar und Renminbi könnte nach unseren Erwartungen dazu führen, dass die Umsatzerlöse im Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr deutlich und nicht wie bislang angenommen solide steigen. Bei BMW Motorrad planen wir mit soliden Absatzzuwächsen. Im Bereich Finanzdienstleistungen erwarten wir eine Eigenkapitalrendite auf dem Niveau des Vorjahres und damit über dem Zielwert von mindestens 18%. Die BMW Group geht die Herausforderungen an, die vor der Automobilbranche liegen. Es sind vor allem zu nennen die Wettbewerbsintensität in den Reifenmärkten, die Normalisierung des chinesischen Marktes, der enorme Investitionsbedarf zur Senkung der CO2-Emissionen. Derartige substanzielle Aspekte beziehen wir in die strategische Ausrichtung des Unternehmens ein. Wir passen seinen Kurs flexibel an, um daraus Chancen für das Unternehmen abzuleiten. Unser Ziel bleibt ein nachhaltiges, profitables Wachstum. Die geplante solide Absatzsteigerung im Gesamtjahr 2015 geht von einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf aus. Die Voraussetzung dafür ist die anhaltende Erholung des europäischen Marktes, die zur Stabilisierung des Preisumfelds beitragen soll. In Nordamerika rechnen wir mit einer weiterhin dynamischen Wirtschaftsentwicklung. In China erwarten wir eine weitere Normalisierung. Die bisherige Dynamik des Automobilmarkts lässt sich kaum fortschreiben. Auf einer breiteren Basis sind niedrigere Wachstumsraten als in den Vorjahren zu erwarten. Die Wettbewerbsintensität und der damit verbundene Preisdruck dürften weiterhin hoch bleiben. Dennoch werden wir das Potenzial des Marktes weiter ausschöpfen. Die chinesische Regierung geht für 2015 von einem Wirtschaftswachstum von rund 7% aus. Sollte diese Steigerung niedriger ausfallen, könnte dies unsere Geschäftsentwicklung beeinflussen. Im Jahresverlauf wird der Anteil der kompakten Modelle im Produktmix weiter steigen. Für das geplante profitable Wachstum und seine künftige Wettbewerbsfähigkeit investiert das Unternehmen in diesem Jahr wie bisher in neue Produkte, in Innovationen und den Kapazitätsausbau. Wir erwarten höhere Personalkosten, steigende Abschreibungen sowie höhere Marketingkosten für die Einführung neuer Modelle. Im Vergleich zum Vorjahr wird ein großer Teil dieser Ausgaben im zweiten Halbjahr anfallen. Abhängig von der Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und bestehender Risiken und Chancen kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den aktuellen Erwartungen abweichen. Meine Damen und Herren, die BMW Group behält ihren strategischen Kurs bei und baut ihre Wettbewerbsfähigkeit zielstrebig aus. Dabei profitiert das Unternehmen von seiner finanziellen Leistungskraft, seiner Markenstärke sowie den attraktiven Produkten und Dienstleistungen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Aichina. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 01. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Herrn Hendrik Farnhold, Dow Jones. Ihre Leitung wird freigeschaltet.
Ja, einen schönen guten Morgen. Zwei Fragen. Zum einen, Sie haben beschrieben die Einflüsse von Rohstoffderivaten auf das Finanzergebnis. Ich war etwas überrascht, nichts über Währungsderivate zu hören. Vielleicht können Sie dort noch ein, zwei Sätze sagen zu dem Einfluss eben von Währungsabsicherungsgeschäften. Zweite Frage direkt hinterher. Ich würde mich freuen, noch ein bisschen mehr zur Preisentwicklung zu erfahren. Zum einen in China und zum anderen aber auch auf anderen Märkten. Vielleicht können Sie das mal etwas vergleichen, ob wir in China jetzt eine ähnliche Situation haben wie anderswo oder ob es dort Unterschiede auf den einzelnen Märkten gibt.
Vielen Dank. Ich gebe weiter an unseren Finanzvorstand, Herr Aichina, bitte.
Ja, unsere Absicherungsstrategie ist ja, sage ich mal, strategisch angelegt. Wie Sie wissen, orientieren wir uns an Gleichgewichtskursen und nutzen dann in der Absicherung einen Mix von Optionen und Forwards. Und dort, wo eben Optionen eingesetzt werden, gibt es natürlich dann auch Veränderungen im Rahmen der Fair Value Bewertungen. Nachdem wir ja jetzt nicht spekulieren, sondern warten, bis der beste Kurs kommt, sondern permanent in die Zukunft sichern, sind auf dem Weg des Euros nach unten sozusagen natürlich auch Sicherungen getätigt worden. Und nachdem sich der Euro gerade im ersten Quartal doch massiv bewegt hat, kommt es eben dann auch zu entsprechenden Bewertungseffekten für Derivate im Finanzergebnis. Und es bleibt also nicht nur bei den Rohstoffen, sondern ähnliche Effekte treten eben eben auch dann bei einzelnen Währungen auf. Und das haben wir letztendlich auch in dem ersten Quartal jetzt gesehen. Und das hat auch mit dazu beigetragen, dass das Finanzergebnis deutlich negativ geworden ist. Nun mal Ihre Frage zur Preisentwicklung, speziell auch in China. Also was wir feststellen, dass wir weltweit eben einen sehr intensiven Wettbewerb haben. Das liegt auch daran, dass inzwischen alle Hersteller in fast allen Segmenten unseres Geschäftes ähnlich aufgestellt sind. Jeder hat UKL-Fahrzeuge, jeder hat SUVs, jeder hat die entsprechenden Limousinen. Das heißt, es ist deshalb ein Wettbewerb, der sich letztendlich über alle Segmente hinzieht. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass das Preisniveau sich derzeit nicht, sage ich mal, spürbar verbessert, die hohe Wettbewerbsintensität. Die sehen wir in USA, die sehen wir vor allem jetzt auch in China, wo natürlich jeder auf Wachstum auch bisher gesetzt hat, jetzt doch Marktabschwächungen zu verzeichnen sind. Die Hintergründe kennen Sie, aber wir müssen trotzdem feststellen, der chinesische Markt wächst ja noch. Ja? Auch das Premium-Segment wächst noch und insofern gibt es immer noch positive Aussichten, aber die Wettbewerbsintensität und damit eben auch das Pricing kommt natürlich schon spürbar da auch unter Druck. Das ist etwas, was wir auch im ersten Quartal gesehen haben und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass dieser Trend sich jetzt kurzfristig umkehrt. Es ist eben eine Normalisierung, die in allen Bereichen Wachstumsrate, Pricing etc. jetzt im Mix in diesem Markt Schritt für Schritt eintreten wird und das haben wir auch schon zu Beginn des Jahres prognostiziert. Darauf haben wir uns auch ein Stück eingestellt. In den anderen Märkten in Europa leichte Verbesserungen in einzelnen Märkten. Also Europa scheint sich wirklich jetzt langsam nachhaltig zu erholen. Und in USA sehen wir eher eine leichte Zunahme der Wettbewerbsintensität. Denn klar, jeder sieht natürlich auch die Chancen jetzt bei den Währungskursen in diesem Markt. Und das führt und heizt den Wettbewerb natürlich ein Stück mehr an. Also das ist so der Rundumblick, den ich Ihnen da geben kann.
Ja, sehr herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Eichiner. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Edward Taylor, Reuters. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Tag und herzlichen Dank. Ich möchte mich nochmal zum Thema, was genau der Beitrag von Währungsabsicherungen im Quartal war, äußern, ob Sie da eine genauere Einschätzung geben könnten. Und dann zum Thema R&D-Spending. Die Forschung und Entwicklungsinvestitionsquote betrug 4,4% im Vergleich mit 5,4% im letzten Jahr. Da gab es eine Verzerrung wegen Währungseffekten. Meine Frage ist, hat sich die tatsächliche Investitionsquote nun verringert und haben wir den Zenit von R&D-Spending vorerst überschritten oder liegt da noch einiges vor uns mit den CO2-Regulations? Danke.
Dankeschön, Edward Taylor. Herr Eichiner, bitte.
Ja, also ich denke, wir sprechen jetzt erst über ein Quartal und es kommen noch drei und da gibt es natürlich auch saisonale Effekte. Insofern beginne ich erstmal mit dem ganz Gesamtjahresausblick und dann können wir das erste Quartal nochmal einordnen. Also insgesamt wird es so sein, dass wir aus Währungen und aus Rohstoffen einen positiven Effekt in diesem Jahr erwarten und der wird in einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag sein. Das ist die Erwartung. Und auf der Währungsseite haben wir da jetzt schon einen ersten Effekt im ersten Quartal gesehen. Das war aber noch ein zweistelliger Betrag. Das kann ich Ihnen an der Stelle auch sagen. Also es wird sich erst jetzt im Laufe des Jahres noch weiter aufbauen. Das ist dazu zu sagen. Gleiches gilt, eine ähnliche Betrachtung jetzt auch für die F&E-Aufwendungen. Die waren jetzt im ersten Quartal niedriger als im Vorjahr. Wir denken aber, dass wir absolut in diesem Jahr auf ähnlicher Höhe laufen werden. Und die Quote, die wird sich auch noch ein Stück erhöhen in diesem Jahr. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwo zwischen 5% und 5,5% zu liegen kommen werden. Und das ist ja genau unser Zielkorridor für den F&E-Aufwand. Das heißt, wir wissen, dass im Laufe des Jahres dort jetzt auch noch weitere Aufwendungen kommen werden. Es ist keine Trendumkehr. Das möchte ich hier auch eindeutig bestätigen.
Danke sehr.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Beermann, Bloomberg News. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Hallo, guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen. Und einmal zum Ersten lag das erste Quartal über den Markterwartungen. Ich würde gerne erfahren, was Sie so für den Rest des Jahres erwarten. Wird das erste Quartal Ihr stärkstes Quartal gewesen sein? Und dann zum Zweiten wäre es sehr gut, wenn Sie noch näher eingehen könnten auf das Ergebnis von BMW Brilliance. Ich würde gerne wissen, wenn möglich, um wie viel genau der Beitrag im Quartal zurückgegangen ist und wie sich das vielleicht in Zukunft oder in diesem Jahr gestalten wird. Vielen Dank.
Gut, vielen Dank. Herr Aichiner, bitte.
Ich denke, von der weiteren Entwicklung liegt das erste Quartal ja genau auf unseren Erwartungen. Nicht? Wenn Sie unsere Guidance ansehen, wir sagen, wir erwarten einen soliden Anstieg des Konzernergebnisses. Solide beginnt bei uns bei 5% und endet bei 9,9. Wir liegen jetzt bei 5,1% im ersten Quartal. Also wenn man beides jetzt in Betracht zieht, denke ich, sind wir genau auf Kurs und es sollte eigentlich jetzt so weitergehen. Also das ist das, was ich Ihnen bestätigen kann, natürlich mit allen Unsicherheiten, die ich auch in der Rede schon angesprochen habe. Aber das ist unsere Guidance, dazu stehen wir, das ist auch unsere Erwartung. Das Ergebnis von Brilliance, dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Zum einen muss man sehen, dass jetzt bei Brilliance doch erhebliche Vorleistungen anfallen, um die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Wir haben weitere Produkte entschieden für die Lokalisierung in China, in unserem Joint Venture. Da fallen jetzt Vorleistungen an. Kapazitätsaufbau muss sichergestellt werden, Produktinvestitionen kommen und entsprechender Aufwand, der damit verbunden ist. Das hat das Ergebnis im ersten Quartal belastet und das können wir natürlich auch nicht verschweigen. Die angesprochene Normalisierung, der intensive Wettbewerb hat letztendlich auch einen gewissen Druck erzeugt im ersten Quartal. Und das hat dazu beigetragen, dass das Ergebnis von Brilliance im ersten Quartal unter dem doch sehr guten Vorjahreswert, einen sehr hohen Vorjahreswert lag. Absolut ist es ein Rückgang um 98 Millionen Euro in unserem At-Equity-Ergebnis. Also das ist ja der 50% Anteil, der bei uns dann anfällt.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Gabriel Wirth, Bayerischer Rundfunk. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen. Und zwar hätte ich zwei Fragen. Herr Aichiner sprach von einem enormen Investitionsbedarf zur Senkung der CO2-Emissionen. Da hätte ich gerne Beispiele für die Investitionen. Und zum Zweiten, wo ist denn derzeit der CO2-Ausstoß der Flotte?
Beginnen wir mit Herrn Reithofer.
Herr Wirth, der derzeitige Ausstoß liegt bei der BMW-Gruppflotte bei 130 Gramm CO2 pro Kilometer. Und Sie wissen, wo wir herkommen über die letzten Jahre. Wir haben mal gestartet bei 210 Gramm CO2 pro Kilometer. Das heißt, wir haben uns deutlich nach unten gearbeitet. Und das nächste Etappenziel wird im Jahr 2020 sein, was ja insgesamt die Automobilindustrie in der EU erreichen muss, nämlich die 95 Gramm. Was bedeutet für BMW roundabout 100 Gramm. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die Hauptgelder und die Hauptbeeinflussung, was die Herstellkosten der Fahrzeuge angeht, also die Hauptinvestitionsgelder und die Herstellkosteneinflüsse auf die Fahrzeuge in den nächsten Jahren stattfinden wird, um von 130 auf roundabout 100 Gramm CO2 pro Kilometer zu kommen. Das heißt, wir müssen unsere Flotte elektrifizieren. Das wird bedeuten, dass wir zum Beispiel einen X5 haben werden als Plug-in-Hybrid. Es wird bedeuten, dass wir einen 7er BMW haben werden als Plug-in-Hybrid. Es wird bedeuten, dass wir eine 3er Limousine haben werden als Plug-in, eine 5er Limousine. Sie merken, wir werden jetzt zunehmend die Hybridisierung ausweiten auf unsere Flotte, um dorthin zu kommen. Wir brauchen eine gewisse Beimischung auch von reinen Elektrofahrzeugen. Dazu dient der i3. Und wir müssen natürlich uns überlegen, was muss noch getan werden nach dem Jahr 2020. Und allein an der Intensität der Ausrollung, die ich gerade, denke ich, sehr plastisch beschrieben habe, werden Sie sehen, dass eben diese Hybridkomponenten einfließen in unsere Fahrzeuge. Sie beeinflussen unsere Herstellkosten. Wir müssen dafür investieren und das Hauptgeld wird fließen, ich sage jetzt mal, zwischen 2016 und 2019.
Alles klar, danke.
Ich denke, damit waren auch die Beispiele gut mit angesprochen, ja. zum Thema Investitionsbedarf. So, vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Irene Preisinger, Reuters. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte mehrere Fragen. Zum einen zu China, wo Sie ja vorsichtiger sind. Vielleicht könnten Sie uns noch mal sagen, wie denn aktuell Ihre Absatzprognose für dieses Jahr ist. Das war ja der hohe einstellige Bereich. Ist es jetzt nur noch mittel oder nur noch niedrig? Dann das Thema Russland. Könnten Sie uns einen Stand geben, wie die Fertigung vor Ort läuft und vielleicht eine Langfristperspektive, was Sie für diesen Markt erwarten? Und es gab ja immer in der Vergangenheit immer mal wieder Pläne oder Überlegungen, dort wirklich ein Werk auch hochzuziehen. Ist das hinfällig oder ist das nach hinten verschoben? Dann würde mich noch interessieren, der Nokia-Kartendienst hier. Könnten Sie uns da vielleicht ein Update geben, wie Ihr Interesse ist oder was da noch für Verhandlungen laufen? Und letzte Frage an Sie, Herr Reithofer, weil es ja die letzte Quartalskonferenz auch ist. Was geben Sie denn Ihrem Nachfolger noch mit an Projekten, an Plänen, die Sie vielleicht jetzt nicht mehr gemacht haben? Und hat er es insgesamt angesichts der vielen Volatilitäten schwerer, als Sie es jetzt hatten?
Gut, vielen Dank, Frau Preisinger. Jetzt beschäftigen Sie uns alle hier. Ich fange vielleicht mal mit der Frage Nokia an. Da bitte ich um Verständnis, dass wir zu Marktspekulationen grundsätzlich keine Aussage machen. Das bitte ich gleich mal als erstes. So, dann würde ich das Thema China Herrn Aichina geben und das Thema Russland inklusive Langfristperspektive wie auch ein möglicher Rat an seinen Nachfolger, das würde ich Herrn Reithofer geben. Dann würde ich mal sagen, wir fangen mit Herrn Reithofer an, Russland und Nachfolger.
Also lassen Sie mich beginnen mit dem Rat an meinen Nachfolger. Ich kenne den Herrn Krüger seit fast 2 Jahrzehnten und ich habe ihn immer als Menschen kennengelernt, der selber weiß, was richtig ist und was zu tun ist. So, das heißt, ich gebe ihm den Rat mit, dass er das tun soll, was er selber für richtig hält. Und ich glaube, das ist der beste Rat, was man in so einer Situation geben kann. So, jetzt möchte ich zu Russland kommen. Ich meine, Sie haben, Frau Preisinger, den Markt selbst beobachtet, wie der gelaufen ist. Und wenn ich jetzt schaue, was im ersten Quartal passiert ist dieses Jahres, dann hat die BMW Group 8.000, jetzt sage ich Ihnen die genaue Zahl, 8.681 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini abgesetzt. Das entspricht einem Rückgang von 14% gegenüber dem Vorjahr. Und man muss sagen, innerhalb dieser 3 Monate verlief natürlich der Absatz sehr unterschiedlich. Während sich die Absatzzahlen im Januar auf Vorjahresniveau bewegten und im Februar leicht über dem Vorjahr lagen, ging der Absatz bei uns im März um über 40% zurück. Ich sage Ihnen die genaue Zahl, es waren minus 40,1%. Hier wirkt natürlich jetzt auch ein Basiseffekt, da der Vorjahresmonat der Absatzstärkste des Jahres 2014 in Russland insgesamt war. Aber Sie sehen, Russland ist eine echte Herausforderung für unseren Konzern und wird auch eine Herausforderung bleiben, weil ich habe das, denke ich, schon mal gesagt auf einer Quartalskonferenz. Wir hatten ja ursprünglich als Ziel, 50.000 Einheiten in Russland zu erwarten. Und dieses Ziel, das haben wir natürlich jetzt auch, um Ihre Frage zu beantworten, nach hinten geschoben, weil es derzeit schlichtweg nicht realistisch ist. So, dann neues Werk in Russland. Wir haben in den vergangenen Monaten, wie Sie sich vorstellen können, natürlich auch auf der Basis der Marktentwicklung, die wir erleben ja im Prinzip seit dem letzten Jahr, haben wir uns natürlich gefragt, wie geht's weiter? Wir haben eine Produktion in Russland geprüft. Aber bitte haben Sie im jetzigen Moment Verständnis dafür, dass wir natürlich angesichts der Entwicklung des russischen Automobilmarktes und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Russland nicht über Ergebnisse sprechen können. Aber wenn ich so viel sagen darf, auch dieses Projekt haben wir jetzt etwas nach hinten geschoben, weil im Moment die Lage zu unsicher ist, auf dieser Basis jetzt Entscheidungen treffen zu können.
Vielen Dank. Ich darf vielleicht noch ergänzen zu Russland. Da besteht überhaupt kein Druck oder so jetzt, dass wir jetzt da schnell reagieren müssen. Also das nur auch mal zur Produktion gesagt. Jetzt darf ich noch zum Thema China, Herrn Aichina, bitten.
Ja gut, ich denke, Herr Preisinger, wir sind uns alle im Klaren, dass die Dynamik, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, etwas nachlässt in China. Wir sprechen alle von einer Normalisierung und trotzdem sehen wir noch Wachstumsraten dort auf einem deutlich höheren Niveau. Wie das jetzt weitergehen wird, hängt letztendlich auch von der Frage ab, wie sich letztendlich das Wirtschaftswachstum in China generell entwickeln wird. Wir gehen immer noch davon aus, dass diese 7% stehen und auch erreicht werden können. Und vor diesem Hintergrund glauben wir auch, dass wir ein solides Wachstum dort realisieren können. Das ist letztendlich momentan die Meinung. Aber wie ich schon sagte, was da im zweiten Halbjahr auf uns zukommt, ist natürlich heute noch nicht so ganz klar.
Darf ich nachfragen, solide bedeutet 5 bis knapp 10, oder?
Solide ist nach unserer Definition zwischen 5 und 9,9%. Das ist so die Range. Also wir bleiben bei dem einstelligen Wachstum, wir bleiben bei der Erwartung, dass das irgendwo in diesem Korridor stattfinden müsste.
Danke.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Christian Hetzner, Automotor News Europe. Ihre Leitung ist freigeschaltet.
Ja, können Sie mich hören?
Ja, wir hören Sie. Ja.
Alles klar. Guten Morgen allerseits. Ich hatte drei Fragen. Erstens, wie verhält sich das Netto-Transaktions-Pricing in Europa? Sieht man dort eine Verbesserung, vielleicht nicht nur im Volumen, also im Mix, sondern auch in den Features, die man bestellt? Zweite Frage zu China. Herr Eichinger, Sie meinten, dass ein Teil wirklich zurück auf neue Funktionsanpassungen und andere Effekte, die nur vorübergehend sind. Können Sie dann uns ein Gefühl geben, diese Rückgang in den Ergebnis von Ihrer Joint Venture dort, inwieweit wird das dann vielleicht nur vorübergehend sein, oder wird das dann ausstrecken? Und die dritte Frage ist, wie weit sind Sie vielleicht noch von den neulichen
Herr Hetzner, jetzt verstehen wir Sie leider nicht mehr. Sie telefonieren nämlich an vom Handy. Sie müssen da irgendwie mal in eine andere Ecke gehen. Sonst die letzte
Die letzte Frage geht um die Q1-Zahlen. Die waren sehr schlecht mit 0,2% Wachstum und das war auch nur künstlich aufgebläht aufgrund der Inventories. Inwieweit ist das für Sie besorgniserregend?
Also, okay, vielen Dank. Also besorgniserregend ist zunächst mal nichts bei uns. Also das vielleicht nur mal als Einleitung. Ich darf aber jetzt gleich mal weitergeben an Herrn Eichinger, bitte.
Herr Hessen, Ihre erste Frage, Pricing in Europa. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wir sehen leichte Verbesserungstendenz. Ich sage aber deutlich leichte. Ich hatte auch schon ausgeführt, wir haben heute einen Wettbewerb, der in allen Segmenten gleich aufgestellt ist. Also jeder unserer Hauptwettbewerber hat im Prinzip in allen Segmenten auch entsprechende Angebote. Das spürt man natürlich, aber erfreulich ist, die Dynamik in Europa nimmt langsam wieder zu. Wir sehen schon Erholungstendenzen in Märkten, wie zum Beispiel auch in Spanien, die doch sehr deutlich von der Krise gebeutelt wurden. Und da mit einhergeht auch eine leichte Verbesserung im Pricing. Sie ist noch nicht signifikant, aber sie ist sichtbar und damit eben auch positiv zu vermerken. Ihre zweite Frage, China, Joint Venture. Da kommen einige Effekte zusammen. Zum einen hatten wir noch ein sehr starkes erstes Quartal 2014, eine Phase, in der chinesische Markt noch boomte, insofern auch einen sehr hohen Vorjahresvergleichswert. Das ist der eine Punkt. Der andere, wir kommen jetzt in eine Phase hinein, in der wir sehr viel stärker wieder investieren. Wir werden ja mehrere Produkte zusätzlich im Joint Venture lokalisieren. Da fallen Planungskosten an, die entsprechenden Vorbereitungen an, Investitionen laufen hoch etc. Das heißt, wir haben jetzt eine Phase, in der wir eben auch einen Kostenhochlauf haben, bis dann wieder das im Umsatz sich positiv reflektiert eben durch den Launch dieser Fahrzeuge. Und in dieser Vorleistungsphase stecken wir jetzt in China. Das hat auch einen entsprechenden Effekt auch schon erwähnt. Wir spüren natürlich auch im Joint Venture, dort ist ja das Hauptvolumen unseres China-Geschäftes, jetzt auch die steigende Wettbewerbsintensität in China aus diesem Normalisierungseffekt heraus. Und das drückt natürlich auch ein Stück aufs Pricing. Das sind also letztendlich die Effekte, die zu diesem Ergebnis geführt haben.
So, vielen Dank, Herr Eichinger. Das Thema USA übernimmt Herr Reithofer.
Also ich spreche jetzt, Herr Hetzner, über das erste Quartal. Also ich möchte jetzt mal sagen, wie sich das von unserer Warte aus darstellt. Wir hatten einen starken Jahresauftakt in Amerika, ich spreche jetzt über den Kontinent. Und dieser Jahresauftakt setzte sich im März fort. Der Absatz von BMW im Mini erhöhte sich um 9,8% auf insgesamt 47.362 Fahrzeuge. Und stark war auch das erste Quartal mit einem Zuwachs von 9,9% auf 109.743 Einheiten. Und unter diesen Zahlen bleibt Nordamerika der größte Wachstumstreiber in der Region mit einem Absatz von 40.139 Fahrzeugen, das waren plus 12,2% in den USA, beziehungsweise 3.125 in Kanada, plus 2,2%. Also wir waren damit sehr zufrieden.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Chris Bryant, Financial Times. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Eine Frage bitte zu Pensionverpflichtungen. Die Provisions sind im ersten Quartal 33% gestiegen auf 6,2 Milliarden Euro. Die Frage ist, ob das überschaubar ist oder muss man eventuell Cash hinzufügen? Daimler hat Ende letztes Jahres so eine ähnliche Politik geführt. Danke.
Danke, Herr Bryant. Herr Eichner, bitte.
Ja, dieser Anstieg ist in der Verpflichtungen ist natürlich den niedrigen Zinsen geschuldet. Das heißt, der Diskontierungssatz, mit dem wir also abzinsen für die deutschen Pensionsverpflichtungen, hat sich nochmal deutlich reduziert. Damit einhergeht letztendlich auch eine Erhöhung der Verpflichtungen. Wir sind solide ausfinanziert aus unserer Sicht. Also eine leichte Zinserhöhung, die sicher irgendwann mal auch mal wieder kommen würde, würde denn die Ausfinanzierung ganz schnell wieder in Bereiche oberhalb von 80, vielleicht 90% führen. Insofern glauben wir, dass es derzeit nicht notwendig ist, weiter auszufinanzieren. Wir sind da solide aufgestellt und sehen derzeit keinen weiteren Handlungsbedarf.
Okay, danke. Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Aktuell liegen keine weiteren Fragen vor. Zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Ihre Tasten 01.
Gut, ich denke, so wie ich das höre, es sind keine weiteren Fragen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie trotz der verschiedenen anderen Termine heute für uns Zeit gehabt haben. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei Herrn Dr. Reithofer bedanken. Für ihn war es heute die letzte Quartalskonferenz. Wir wünschen ihm alles Gute. Er wird sicherlich das ein oder andere Mal noch in Ihrem Blickfeld auftauchen. Also vielen Dank, Herr Reithofer, auch für Ihr Engagement und für Ihren Einsatz im Sinne der Journalisten. Ihnen nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal.